Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Was geschieht im Iran? Wie geht es den Menschen im Land während der herrschenden, aber äußerst prekären Waffenruhe? Wenn jederzeit wieder Bomben fallen können, weil geopolitische Machtspiele die Lage bestimmen. Wie geht es den iranischen Frauen? Kämpfen sie weiter für Freiheit, Selbstbestimmung und Menschenrechte? Denn obwohl der Krieg den Alltag prägt und die Repression der Mullahs noch verschärft hat, bleibt der Ruf Frau, Leben, Freiheit für mich sehr lebendig. Ein Ruf, der 2022 die Proteste der iranischen Frauen in die Welt getragen hat. Im Iran standen meist Frauen im Zentrum des Widerstands. Und wie ist das heute? Welche Hoffnung bleibt und welche Realität bestimmt das Leben der Frauen unter den Bedingungen des Krieges? Darüber müssen wir reden. Ich bin Basha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 57. Folge von Mikas Matrix. Und weil es um den Iran geht, habe ich mir eine Frau eingeladen, die sich bei diesem Thema bestens auskennt. Daniela Zepperi. Und was gibt es noch in dieser Episode? Eine wunderbare kleine Geschichte über einen französischen Haushaltswarenladen, ein Mansplainer, der sich mal wieder wichtig tut, die gute Nachricht und Silke Burmeesters Kolumne Sexistische Kackscheiße. Los geht's! Ich hoffe, ihr seid schon sehr neugierig auf Daniela Zepperi. Falls ihr sie nicht schon kennt, sie ist eine deutsch-iranische Aktivistin, politische Analystin und eine der bekanntesten Stimmen der iranischen Community in Deutschland. Seit Jahren setzt sich Daniela für Menschenrechte im Iran ein und hat vor allem die Situation von Frauen und politischen Gefangenen im Blick. Bekannt wurde sie vor allem im Zuge der Protestbewegung Frau, Leben, Freiheit, die ich vorhin schon erwähnt habe. Damals hat sie die Aufmerksamkeit auf die Repression im Iran gelenkt. Daniela ist eine starke, engagierte Stimme und verbindet ihre persönliche Perspektive mit politischer Klarsicht. Und übrigens, Poetry Slammerin ist sie auch.
Mit schwarz-weiß-roten Flaggen stürmen sie die Straßen lang. Mit schwarz-weiß-roten Flaggen stürmen sie die Straßen lang. Ich habe die Bilder gesehen, habe die Parolen gehört. Die Stadt war voll von ihnen, doch das hat niemanden gestört, das hat niemanden verstört. Sie reden von Spinnern, von Leugnern und Chaoten, sie Rassisten zu nennen, ist scheinbar verboten, denn niemand möchte dieses Wort in den Mund nehmen. Niemand möchte den Tatsachen ins Auge sehen, dass das, was da geschehen war, schon längst kein Ausrutscher mehr war. Das Problem heißt Rassismus. Das Problem heißt Rassismus und das haben wir zu lange geleugnet. In Deutschland gibt es sowas nicht. Denn Deutschland hält, was es verspricht. Nie wieder haben wir gesagt, nie wieder haben wir gemeint. Doch nie wieder passiert wieder, wenn wir nicht laut sagen Nein. Nein zu Hass und Nein zu Hetze. Nein zu sagen ist nicht schwer. Nein zu Krieg und zu Rassismus und das gibt es nicht mehr. Nein zu Krieg und zu Rassismus und das gibt es nicht mehr. Nein zu strukturellen Rassismusproblem. Nun? Das schon eher nicht.
Hallo Daniela, wie schön, dass du da bist.
Hi.
Wir haben dich ja eben als Poetry Slammerin gehört. Wie kommst du denn eigentlich dazu?
Das ist eigentlich eine ganz absurde Geschichte. Also ich habe schon immer, seit ich eigentlich meine ersten Buchstaben gelernt habe, habe ich es geliebt zu schreiben. Aber wir hatten mal irgendwann, ich glaube, ich war in der 8. 9. Klasse, eine Referendarin für katholische Religion an der Schule. Ich hatte aber evangelische Religion. Und es hat sich in der Schule rumgesprochen, dass sie sehr cool ist. Und ich fand es sehr, sehr mies, dass ich keinen Unterricht bei ihr hatte. Und habe dann gesehen, sie bietet eine Poetry Slam AG an. Das wäre meine Möglichkeit, sie zu erleben, fand mich aber zu cool zum Gedichteschreiben.
Du dich selbst.
Ja, 8., 9. Klasse, Pubertät, man ist zu cool für die Welt. Und bin dann einfach nur reingegangen, um sie mal zu erleben und für mich zu entscheiden, ob ich sie mag oder nicht. Und ich mochte sie sehr und habe aber das gesamte Schuljahr diese AG mitgemacht, ohne einen einzigen Text zu schreiben, weil ich zu cool dafür war. Aber als ihr Referendariat vorbei war und die Schule sie nicht behalten konnte, war ich so traurig und dachte, um sie stolz zu machen, werde ich selber einen Text schreiben.
Und die Verweigerung aufgeben.
Genau, und werde auf eine Bühne gehen um genau sie glücklich zu machen. Und dann war ich glaube in Bochum hatte ich meinen ersten Poetry Slam und habe dann festgestellt, also so uncool ist das gar nicht. Das ist schon interessant und das kann ich auch irgendwie.
Und trittst du denn heute noch als Slammerin auf?
Weniger. Also ich habe Anfang letzten Jahres ein Buch veröffentlicht im Namen des Stiftes mit meinen Poetry Slam Texten. Bin jetzt im letzten Jahr auch mit diesem Buch ein paar Mal aufgetreten. Ich mache aber nicht mehr so jeden Abend in einer anderen Stadt Deutschlands unterwegs zu sein. Das hat die Phase hatte ich auch mal. Aber jetzt so, ich glaube nach 13 Jahren, wo ich diesen Spaß mache, mache ich nur noch so ausgewählte Veranstaltungen, auf die ich auch richtig Lust habe.
Sag mal, wenn ich jetzt so richtig gemein bin, könntest du spontan aus der Hüfte jetzt ein bisschen slammen? Ein paar Zeilen?
Ja, wir sprechen über Iran. Ich hätte einen Iran-Text. Ich würde nicht alles machen, aber ich komme mal aus dem Kopf. Wenn das Tanzen auf der Straße eine Straftat ist, wenn Korruption auf Erden eine Anklage ist und das bloße Sprechen ist schon Krieg gegen Gott, dann braucht es Jinjian-Azadi gegen staatlichen Mord. Das ist die erste Strophe von meinem Jinjian-Azadi-Text.
Also ich würde jetzt gerne sagen, sehr schön, aber das Thema ist ja leider nicht so schön. Aber das freut mich sehr, dass du das einfach so erzählen kannst. Jetzt sind wir ja schon beim Thema Iran. Lass uns doch mal über die aktuelle Lage im Land reden, vor allem auch über die iranischen Frauen. Sag mal, Daniela, wenn du die aktuelle Situation beschreiben müsstest in dem Land, was ist gerade die größte Belastung für die Menschen dort?
Alles. Also das gesamte Leben ist eine einzige Belastung im Iran. Wir haben eine massive Armut. Die Wirtschaftskrise hat ja auch diese Massenproteste ausgelöst Anfang des Jahres, die sich ja dann wenige Stunden hat es ja gedauert, bis wieder die Systemfrage gestellt worden ist. Und die wirtschaftliche Lage ist ja schon seit Jahren eine Katastrophe.
Und hat immer wieder zu Demonstrationen und Protesten geführt.
2017, 2019 waren ja auch sehr große landesweite Proteste gegen das Regime, eben weil auch die Wirtschaftsfrage nicht losgelöst ist von der Systemfrage im Iran. Dann kommt die massive Repression dazu, Tod und Elend. Wir haben Anfang des Jahres Massaker gesehen, es waren ja Massenmorde.
Massenmorde, Zehntausende, also die Zahlen gehen ja bis zu 300.000 Menschen hoch, die getötet worden sind nach den Protesten Ende Dezember und im Januar diesen Jahres.
Genau, also ich glaube die Sunday Times spricht von 30.000. Iran International von 36.500. Und das Problem ist, wir hatten ja eine völlige Internetabschaltung. Und wir hatten zwischen Protest und Kriegsbeginn nur so 2-3 Wochen, wo das Internet zwischendurch mal funktioniert hat. Das heißt, wir hatten noch gar nicht die Möglichkeit, aufzuarbeiten, wie viele Tote es tatsächlich gab. Das heißt, es kann sein, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist als diese
36.000. Daher kommen 36.000. diese 300.000 zustande, und die eben auch rumschwirren in der Öffentlichkeit.
Ja, das kann man leider noch nicht so final sagen. Das ist natürlich auch eine Taktik des Regimes, um diese Verbrechen zu verschleiern. Seit diesen Massenprotesten ist das gesamte Land vollständig militarisiert. Auf den Straßen sind Checkpoints, das Regimekräfte fahren mit Panzern und Waffen, also schweren Waffen rum, auch um die Bevölkerung einzuschüchtern. Menschen werden willkürlich festgenommen, das Handy durchsucht und wenn da angeblich irgendwie falsches Material drauf ist, dann wird man festgenommen. Wir erleben eine Hinrichtungskrise. Die UN hat schon die Hinrichtung im letzten Jahr bezeichnet als industrielle Ausmaß.
Und jetzt werden die Angriffe der USA und Israels sozusagen, also unter diesem Deckmantel laufen dann unendlich viele Hinrichtungen, ne?
Und vor allem auch von politischen Gefangenen. Also seit Kriegsbeginn bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung haben wir mindestens 20 politische Gefangene, die hingerichtet worden sind. Viele auch junge Protestierende, die erst Anfang des Jahres bei den Protesten festgenommen worden sind. Das heißt, wir sprechen hier von einer Geschwindigkeit zwischen Festnahme, Prozess, Scheinprozess, Verurteilung, nochmal eine Revision oder nächste Instanz und dann Vollstreckung des Todesurteils, da liegen da wenige Wochen dazwischen.
Aber gibt es denn tatsächlich so einen juristischen Weg, der immer noch eingehalten wird?
Nee, also wir haben es mit einer Scheinjustiz zu tun. Ich sage insofern Scheinjustiz, als dass es wirklich nur für den äußeren Schein ist. So auch gegenüber den eigenen Reihen, wir haben ja hier irgendwie ein Verfahren, wir haben ja hier einen Richter. Aber was ist das für ein Gericht, wenn teilweise Anwälte nicht zugelassen werden? Der einzige Beweis gegen eine Person ist, Dinge, die die Person unter Folter gegen sich selbst unterschrieben hat. Teilweise hören wir auch von den Gefangenen, dass sie auf dem leeren Zettel unterschrieben haben oder mit verschlossenen Augen unterschrieben haben. Sie wissen nicht, was sie unterschreiben. Sie würden nur alles tun, um der Folter zu entgehen, der psychischen, aber auch physischen Folter. Wir sehen, dass Gefangene im Staatsfernsehen vorgeführt werden, wirklich teilweise sehr, sehr junge Menschen, teilweise auch noch Schulkinder. Und da kann man nicht von einem rechtsstaatlichen Verfahren sprechen. Es ist alles nur zum Schein.
Also das, was du beschreibst, ist ja eine Situation von einem Land im Dauerstress. Und das ja nicht erst seit den letzten Protesten und nicht erst seit den kriegerischen Angriffen von Israel und den USA. Wie organisieren die Menschen denn überhaupt ihren Alltag?
Ja, teilweise haben Menschen mehrere Jobs, um sich irgendwie über Wasser zu halten und schaffen es damit trotzdem nicht. Ich habe von vielen gehört, das war vor den Protesten noch, dass Menschen auf sowas wie Fleisch und Reis verzichten. Das ist ein Luxusgut.
Aber Reis ist doch ein Grundnahrungsmittel, ja, im Iran.
Vor allem im Iran. Im Grunde jedes Essen ist Reis mit einer mit einem Choresh, nennen wir das, so eine Art Soße.
Der iranische Reis ist auch großartig, schmeckt ganz toll.
Ja, und aber im eigenen Land für die eigene Bevölkerung zum Luxusgut geworden. Und dazu muss ich aber auch sagen, Iran hat eine sehr, sehr hohe AkademikerInnenquote. Vor allem auch von Frauen. Also der Großteil der Bevölkerung hat auch einen akademischen Abschluss. Sie würden hier Top-Jobs finden, die super bezahlt sind, aber im Iran finden sie keine Jobs. Es gibt seit Jahren nicht mal mehr sowas wie eine Mittelschicht. Die gibt es nicht.
Auch weil sie verarmt ist?
Weil sie verarmt ist. Und es ist ja nicht so, dass alle gleichzeitig verarmen, sondern die Bevölkerung verarmt. Aber das Regime wird immer reicher und reicher. Und die Menschen sehen, dass sie sich eben ihr Reis, ihr Fleisch nicht mehr leisten können. Dass sie sich kein Obst und Gemüse mehr leisten können. Aber das Regime jeden Cent, den es hat, nicht in die Infrastruktur des Landes oder in die Bevölkerung steckt, sondern in die Proxys in die Region, in die eigenen Taschen, in die Terrorfinanzierung.
Das heißt, es ist auch Terrorfinanzierung, aber es ist auch ein korruptes, ja, System. Bekannt ist ja, dass die schlimmsten Mullahs ihre Kinder im Ausland ausbilden, ja, lassen, wo sie dann keinerlei Zwängen unterliegen.
Ja, und das ist das Absurde, auch dass unsere Studierenden keine Visa bekommen, um ins Ausland zu kommen und zu studieren oder es sich auch schlicht nicht leisten können. Dass teilweise, ich kenne einen jungen Mann, der musste sein gesamtes Hab und Gut verkaufen, hat einen Studienplatz in Deutschland bekommen und konnte den nicht antreten, weil nach dem Krieg im Juni letzten Jahres die deutsche Botschaft einfach keine Visatermine mehr vergeben hat. Zwischendurch wurde das geöffnet, dann wurde die Warteliste so ein bisschen abgearbeitet und dann wieder gestoppt, lange bevor jetzt die Proteste und der Krieg ausgebrochen sind. Das heißt, der Junge wartet im Grunde seit Frühjahr letzten Jahres auf einen Termin. Er hat 2 Semester verpasst und konnte seinen Studienplatz nicht antreten, weil ihm kein Visum erteilt worden ist, weil er nicht die Möglichkeit bekommen hat, ins Ausland zu gehen. Er hat sein gesamtes Hab und Gut verkauft. Er hat angefangen, Deutsch zu lernen, was ja eine Voraussetzung ist, um überhaupt einen Studienplatz zu bekommen an vielen Universitäten. Das erlebt die Jugend. Und sie sehen aber, wie die Kinder der Mullahs in den USA eine Green Card haben und dort leben können, in Saus und Braus lesen. Also es gibt auch ganze Instagram-Accounts, die wirklich zeigen, wie diese Kinder der Terroristen im Iran, und das sind ja Terroristen, die die eigene Bevölkerung und die gesamte Region terrorisieren, wie die aber in Saus und Braus leben können, teilweise auch ohne Kopftuch, im Minirock, und das steht denen frei, um Gottes Willen. Es geht nicht darum, gegen das Kopftuch zu sein, sondern für die Freiheit.
Das ist.
Und wenn die Tochter eines Mullahs im Westen in Freiheit leben möchte, dann soll sie das um Gottes Willen tun. Aber wir dürfen schon die Doppelmoral dann ansprechen, wenn derselbe Vater ihr das aber erlaubt und andere Menschen wie Jina Mahsa Amini im September 2022 dafür umbringt im Iran.
Aber gibt es denn irgendjemanden, der sich traut, so etwas öffentlich anzusprechen und die Mullahs auf diesen doppelten Standard aufmerksam zu machen?
Ja, und dann sind sie im Gefängnis. Es gibt ganz viele Menschen, die Gefängnisse sind voll von Menschen, die das angesprochen haben, die Unfreiheit angesprochen haben, auch die Lage der Frauen angesprochen haben. Auch das perfekte Beispiel, um zu zeigen, dass es nicht darum geht, so wurden ja die Frau-Leben-Freiheit-Proteste damals anfänglich hier fälschlicherweise als Anti-Hijab-Proteste dargestellt. Fatemeh Sepehri beispielsweise ist eine der bekanntesten Aktivistinnen im Iran, die nicht nur ein Kopftuch trägt, sondern ein Chador. Also quasi nur.
Genau, weil die Frauen im Iran ja auch gesagt haben, ich will entscheiden, ob, genau, ich das Kopftuch trage und den Chador trage oder nicht. Und meine Tochter soll selbst entscheiden können.
Und sie ist aber im Gefängnis, wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt, unter anderem, weil sie sich öffentlich mit der Protestbewegung solidarisiert hat. Genauso gibt es auch Frauen wie Nargis Mohammadi beispielsweise, die sich seit Jahren dem Zwangshijab widersetzen.
Und im Februar wurde sie schon wieder verurteilt, obwohl, also wir sollten vielleicht dazu sagen, dass diese Frau ja sehr bekannt ist. Sie ist Nobelpreisträgerin, also Friedensnobelpreisträgerin. Inzwischen ist sie sehr krank, weil sie immer wieder im Gefängnis war und dort schikaniert.
Sie hat jetzt einen Herzinfarkt. Ja.
Genau, und ist im Februar trotzdem noch einmal wieder verurteilt worden. Und es gibt so einen Satz von ihr, den ich wirklich großartig finde, weil sie mal aus dem Gefängnis geschrieben hat, sie können meinen Körper einsperren, aber nicht meinen Willen. Ich meine, diese Kraft der Frauen im Iran, woher kommt die eigentlich?
Das ist etwas, was ich mich immer wieder frage. Also wir haben der ganze Frauentag des ewigen Gefängnisses, ist zum Beispiel voll von solchen Frauen.
Ewige Gefängnis, das ist das Schlimmste, ne?
Das ist das quasi das berüchtigste Gefängnis für politische Gefangene. Schon seit Jahrzehnten, schon unter Schah-Zeiten war das das Gefängnis für politische Gefangene. Politische Gefangenschaft gibt's aber überall im Land. Nach Ewin können wir halt besonders stark gucken, weil es in Teheran ist, weil die Frauen sich da auch wirklich über die Jahre und Jahrzehnte auch Rechte, so was wie Telefonrechte, auch erzwungen haben. Aber wenn wir zahlreiche Kilometer weiter wegschauen und schauen, Zeynep Jalalian ist beispielsweise eine kurdische Aktivistin, auch eine Feministin, die seit, ich glaube, mittlerweile 17 Jahren ohne einen einzigen Tag Hafturlaub inhaftiert ist. Sie droht zu erblinden, weil sie Erkrankungen hat, und sie ist die einzige weibliche politische Gefangene im Iran, meines Wissens nach mit einer lebenslänglichen Haftstrafe auch. Ja, sie schreibt zum 8. März immer sehr, sehr, sehr schöne Briefe aus dem Gefängnis. Und da muss man sich auch vorstellen, oder wir haben beispielsweise auch im ewigen Gefängnis inhaftiert Pakhshan Azizi und Vedische Moradi. Das sind Frauen, die haben in Rojava gegen den IS gekämpft. Und die haben eine Todesstrafe im Iran. Und trotz Todesstrafe protestieren sie weiter, schreiben Briefe aus dem Gefängnis.
Und Todesstrafe bedeutet, sie sind verurteilt zum Tode und sie können jederzeit aus dem Gefängnis abgeholt werden und hingerichtet werden.
Genau. Und was wir gerade im Iran erleben, ist wirklich eine regelrechte Hinrichtungskrise. Das Ghezel-Hesar-Gefängnis ist das Gefängnis, wo die meisten Hinrichtungen im Land stattfinden. Und dort ist auch vor über 2 Jahren die größte Kampagne gegen die Todesstrafe im Iran gestartet. Dienstags
von Gefängnisinsassen?
Von Gefängnisinsassen. Die haben im Januar 2024, da stecken wir schon mitten in einer Hinrichtungskrise, also die hält auch schon seit Jahren an und wird immer schlimmer, haben einen Brief geschrieben und gesagt, dass sie hier einen nach dem anderen ihre Gefängnisinsassen zum Galgen gehen sehen und sehen, wie sie ermordet werden. Und haben dann gesagt, dass meistens vor allem mittwochs immer besonders viel hingerichtet wird, dass der Dienstag quasi so der letzte Tag der Gefangenen ist, dass sie jetzt jeden Dienstag, Schwarze Dienstag haben sie das genannt, in den Hungerstreik treten. Und mehr als 50 Gefängnisse haben sich auch angeschlossen. Mhm. Und die Initiatoren, aber auch sonst wer in den Hungerstreik tritt, muss auch wieder Repression fürchten. Ahmad El-Zahari ist beispielsweise einer der Initiatoren. Der wird immer wieder in Isolationshaft verlegt, jetzt auch während des Krieges. Als sie wieder angefangen haben, verstärkt politische Gefangene hinzurichten, haben die Gefangenen im Ghezel-Hesar-Gefängnis protestiert. 22 politische Gefangene wurden zusammengeschlagen von den Wärtern, in Isolationshaft verlegt für eine Woche. Sie machen trotzdem weiter.
Aber dann könnten sie doch eigentlich gleich alle umbringen. Warum tun sie es nicht?
Ich glaube auch insofern, um noch so eine Art Schein zu wahren. Für diesen Schein geben sie auch immer Anklagepunkte. Sonst bräuchten sie auch keine Anklagepunkte.
Sie versuchen immer noch nach außen ein System aufrechtzuerhalten, das so tut, als würde es nach Regeln agieren.
Deswegen auch immer wieder diese Internetabschaltung. Wir wissen, wenn das Internet abgeschaltet wird, das ist ja nicht im Januar das erste Mal passiert, sondern das kennen wir auch aus früheren Protestbewegungen. Dort, wo das Internet abgeschaltet wird oder blockiert wird, wissen wir, da passieren gerade schwere Menschenrechtsverbrechen, damit die Welt das nicht sieht. Deswegen verkündet das Regime auch die meisten Hinrichtungen gar nicht, sondern Menschenrechtsorganisationen decken das auf und arbeiten unabhängig im Ausland und versuchen das zu verifizieren und Zahlen herauszugeben. Deswegen sagen wir auch immer, die Dunkelziffer ist weitaus höher. Tumaj Salehi, ein Rapper, auch ein sehr bekannter Regimekritiker im Iran.
Ja, der ist auch in Deutschland bekannt. Und es gibt ja verschiedene Organisationen, die sich immer wieder für ihn eingesetzt haben.
Genau, und er hat einen Song und da rappt er, Verbrechen sind nur im toten Winkel unsichtbar. Weil wenn wir in einem Totenwinkel leben, dann begeht das Regime Verbrechen, ohne dass es Konsequenzen fürchten muss. Mhm. Aber sobald wir darüber sprechen, was im Land passiert, sobald wir Einzelfälle nennen, sobald wir einzelne Namen nennen, ist der Preis dafür, diese Person verschwinden zu lassen, viel höher.
Sag mal, du hast vorhin ja schon mehrfach die Proteste 2022 erwähnt. Also da sind ja die Bilder von den protestierenden Frauen um die Welt gegangen mit dem Kampfruf Frau, Leben, Freiheit. Was ist denn, wenn du jetzt ganz aktuell auf den Iran guckst, was ist geblieben von der Bewegung?
Sie ist vor allem sehr nachhaltig gewesen, wie immer Protestbewegungen im Iran. Wir machen auch oftmals den Fehler, Massenproteste so als plötzliches Aufbegehren von Widerstand zu bezeichnen. Dabei sind auch zwischen diesen Massenprotestphasen auch Widerstand zu sehen auf den Straßen. Und was bei der Frau Leben Freiheit Bewegung zum ersten Mal anders war, war nämlich, dass verschiedenste Bevölkerungsgruppen zusammen auf den Straßen waren. Es war nicht nur wie 2009 vor allem die Mittelschicht oder wie 2017/19 die Arbeiterschicht, sondern es waren wirklich alle. Von Akademikern zu Arbeitern, von jungen Menschen zu alten Menschen, ethnisch marginalisierte Gruppen, religiös marginalisierte Gruppen. Ich meine allen voran, die kurdischen Frauen haben ja am Grab von Jina Mahsa Amini in Kurdistan diese Protestbewegung gestartet. Jinjian, also die ist ja eine kurdische Parole. Und was aber da ins Rollen gekommen ist, ist, dass die diesen Point of No Return erreicht haben. Es ist das erste Mal bei Protesten, dass Nieder mit der Islamischen Republik gerufen worden ist. Aber die Menschen, und so nehme ich das wahr, wenn ich mit Menschen spreche, haben dort einen Moment erlebt, wo sie sich nie wieder zurück in die Häuser zwingen lassen. Und wir sehen das ja beispielsweise seitdem, es war auch nicht das erste Mal, dass Frauen im Iran das Kopftuch abgenommen haben beispielsweise, aber seitdem erleben wir das immer verstärkter, bis hin zu, dass wir manchmal fehlerhaft einschätzen, dass der Hijab-Zwang jetzt aufgehoben worden sei. Ist nicht der Fall. Nur es sind halt so viele Frauen, die einfach ohne das Kopftuch auf die Straße kommen, dass das Regime gar nicht mal hinterherkommt, die auf den Straßen zu verprügeln und festzunehmen, sondern jetzt mit Überwachungskameras agiert.
Dann habe ich das doch irgendwie falsch eingeschätzt, weil ich dachte immer, das Regime wäre nach den Protesten Frau, Leben, Freiheit erstmal etwas müder geworden und auch etwas vorsichtiger, was die Unterdrückung von Frauen angeht.
Im Gegenteil, wir haben sogar nach den Frau-Leben-Freiheit-Protesten zum ersten Mal nach langer Zeit wieder gehört von prominenten Fällen von Frauen, die im Gefängnis auch ausgepeitscht worden sind wegen Nichttragen des Hijabs. Die Regeln wurden verschärft. Also es werden ja jetzt auch Überwachungskameras im Straßenverkehr nochmal gezielter genutzt, um Frauen eine SMS zu schicken, wenn sie einmal ohne Handy oder ohne Hijab erwischt worden sind, dann gibt es ein SMS aufs Handy, dann wird das Auto beschlagnahmt. Nach Jina Mahsa Amini gab es ein Jahr später Almi Togarabant, auch eine Schülerin, da auch in der Teheraner Metro von einer Sittenwächterin ins Koma geprügelt worden ist und die getötet worden ist. Nochmal ein Jahr darauf Audrey Zubadri, eine 31-jährige Mutter, die im Auto saß. Ihr Auto sollte beschlagnahmt werden, weil sie eben ohne Hijab unterwegs war und sie wurde angeschossen, ist querschnittsgelähmt seitdem. Diese Fälle haben wir immer wieder. Es hat nicht mit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung aufgehört, nur wir haben quasi medial suggeriert, der Hijab-Zwang sei aufgelöst worden. Vielleicht erinnerst du dich an die Schlagzeilen, die Sittenpolizei sei abgeschafft worden und dann Monate später, doch nicht. Aber das doch nicht war so klein, dass und wir haben als Aktivistinnen, als iranischstämmige Journalistinnen wirklich geschrien, Leute, die Sittenpolizei ist noch da, bitte hört uns zu, aber uns wurde nicht zugehört. Und so ist eben so ein Bild suggeriert, es gibt keine Sittenpolizei mehr, es ist eine Liberalisierung im Land, aber das stimmt de facto nicht. Es ist immer noch gefährlich für die Frauen, ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen und es ist immer noch ein großer Akt des Widerstands, ohne Kopftuch auf die Straße zu gehen.
Wenn man sich eben ansieht, wir sprachen vorhin über Narges Mohammadi, dass sie trotz schwerer Krankheit wieder verurteilt wurde. Sie ist ja auch ein Symbol als Friedensnobelpreisträgerin. Glaubt das Regime, was denkst du, tatsächlich, es könnte sozusagen alles auslöschen, was mit Widerstand zu tun hat?
Ja, absolut. Deswegen wurde Narges Mohammadi diesmal in ein Exilgefängnis, also innerhalb des Landes, aber in einem Gefängnis, das weit entfernt von ihrem Wohnort ist, in diesem Fall San John-Gefängnis, quasi verlegt und nicht im ewigen Gefängnis, weil dann hört man viel weniger von ihr, dann ist sie nicht in ihrer Routine, dann ist auch für die Familie schwieriger, mit ihr zu sprechen und sie regelmäßig zu besuchen. Deswegen auch immer wieder die Versuche, Telefonrechte, Besuchsrechte einzuziehen. Auch gezielte, vor allem gegenüber solchen prominenten Personen, Nagis Muhammad, dieses beste Beispiel dafür, auch gezielte Diffamierungskampagnen, wo auch Teile der Diaspora mit eingebunden werden. Dass
also Nagis, der Exil-Iraner.
Genau, eben Verschwörungstheorien auch über Nagis Muhammad, die zu verbreiten, dass sie angeblich nie im Gefängnis war und dass sie angeblich zum Regime gehört. Das sind auch Methoden des Regimes, eben solche bekannten Persönlichkeiten, die auch viel Einfluss haben, auch auf die Widerstandsbewegung, die eben so zu diskreditieren, zu zermürben, ihr Umfeld zu zermürben, ständig ein großes Fragezeichen bei allen zu erzeugen. Das sind auch Taktiken des Regimes, die es über die Jahrzehnte, sagen wir mal ehrlich, sehr gut perfektioniert hat.
Wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation im Krieg schauen, der ja eigentlich im Moment gar keiner so richtig ist, heißt es, weil es gibt ja einen Waffenstillstand.
Wobei ich dass ich unterbreche, wenn wir Waffenstillstand sagen, müssen wir mit erwähnen, dass das Regime nahezu täglich die autonome Region Kurdistan bombardiert im Irak. Für die Kurden scheint nie Waffenstillstand zu gelten.
Ja, aber auch dieser Waffenstillstand ist ja absolut prekär. Also man weiß ja gar nicht, weder bei Trump noch bei den Mullahs, was da passiert und welcher kleine Funken dazu führen kann, dass wieder die Bomben fliegen. Wie nehmen denn deiner Meinung nach die Menschen im Iran das Ganze wahr? Ist es tatsächlich noch mit Hoffnung verbunden, dieses Eingreifen von Israel und den USA? Oder ist es einfach nur eine zusätzliche Bedrohung?
Naja, also erstmal ist es sehr schwierig, überhaupt mit den Menschen im Iran zu sprechen. Wir haben seit über 2 Monaten eine absolute Internetblockade. Das ist übrigens auch die längste Internetabschaltung der Geschichte. Auch eine Zermürbungstaktik, auch eine Taktik, um die Verbrechen im Land zu verdecken. Zunächst mal was Positives und dann die Realität. Es lässt sich nicht leugnen, dass an diesem ersten Kriegstag, als Khamenei, der oberste Führer, getötet worden ist, dass da nicht alle im Land eine Freude gespürt haben, dass dieser Massenmörder weg ist. Und trotzdem gibt es auch eine große Angst. Ich glaube, es unterscheidet sich, mit wem man spricht, ob die Hoffnung mehr überwiegt oder die Angst. Aber Fakt ist, im Iran gibt es keine Schutzbunker für Zivilisten. Mhm. Es gibt keine Orte, wo sie sich verstecken können. Es gibt keine Alarme und Warnsignale aufs Handy. Stattdessen Warnsignale von den Geheimdiensten, dass man sich nicht regierungskritisch äußern darf. Die Checkpoints, die willkürlichen Festnahmen und Durchsuchungen auf der Straße. Das heißt, die Menschen leben eigentlich zwischen Bomben von außen und den Kugeln von innen. Und es ist, als ich mal zu Beginn des Krieges mit jemandem gesprochen habe im Land, hieß es, naja, sterben werden wir so oder so.
Aber das klingt aber sehr fatalistisch.
Ja, und nach das Null ist aber Hoffnung. Die Stimmung. Und wenn man sich aber anschaut, und ich kann den Menschen das auch nicht verübeln, wenn es Menschen gibt, die absolut keine Hoffnung mehr empfinden, die haben gerade brutalste Massaker erlebt. Trump, der gesagt hat, help is on the way, wir warten immer noch. Also von Help is on the way waren wir dann irgendwo bei, ich will eine ganze Zivilisation auslöschen. Es kam keine internationale Hilfe. Die Bomben haben das Regime nicht gestürzt. Im Gegenteil, es wurden Zivilistinnen getötet. Es wurde eine Mädchenschule bombardiert. Das Regime auf der anderen Seite, das die Repression weiter hochfährt, das Kriegsverbrechen auch begeht, auch an der eigenen Bevölkerung, aber auch, ich habe es ja gerade gesagt, auch die Bombardierung Kurdistans. Das heißt, die Menschen sind da drin gefangen und bekommen einmal mehr gezeigt. Immer und immer wieder zeigen wir den Menschen im Iran, es interessiert uns ein Scheiß, was mit euch ist.
Wir schauen zu. Viele Exil-Iranerinnen haben ja die Bombenangriffe regelrecht gefeiert, als es damit losging.
Ist das ein Wunder? Irgendwann reicht's doch mal, oder? Da muss man eben zu härteren Mitteln greifen.
He's Mr. Know-it-all.
Seit Jahrzehnten wird der Iran von einem Regime kontrolliert, das seine eigene Bevölkerung unterdrückt. Besonders natürlich Frauen. Und dass dieses Regime Konflikte in der Region schürt und Terrorgruppen finanziert, ist doch wohl auch klar. Da könnt ihr euch doch nicht hinstellen und diejenigen kritisieren, die dieses Regime von außen bekämpfen. Ja, Bomben sind nie schön und treffen auch die Zivilbevölkerung. Im Krieg gibt's immer Kollateralschäden. Aber für Frauenrechte im Iran eintreten und glauben, man könnte dabei immer schön friedlich bleiben, wie realitätsfern ist das denn? Wenn die USA und Israel militärisch eingreifen, dann nicht, weil sie Krieg wollen, sondern weil irgendwann klar war, es musste etwas passieren. Am Ende geht es doch um eine einfache Frage. Lässt man die Menschen weiter als Gefangene in diesem System oder schafft man zumindest die Chance zur Befreiung? Seit wann fällt denn Freiheit vom Himmel? Manchmal ist Eingreifen nicht die beste Option, sondern die einzige.
Daniela, was denkst du? Ist da was dran, was der Mansplainer sagt? Glaubst du, dass militärischer Druck von außen das Regime überhaupt schwächen kann? Ich meine, wir haben jetzt ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass es eigentlich mehr Hinrichtungen gibt als je, dass es den Menschen unendlich schlecht geht, aber sie eben natürlich auch Angst haben vor den Repressionen im Land. Also, dass sie zwischen, wie du das sagtest, zwischen den Kugeln im Inneren und den Bomben im Äußeren gefangen sind. Was passiert da?
Naja, also das Regime selber fühlt sich ja jetzt erstmal als Gewinner. Sie haben einen Monat lang gegen die größte Streitkraft der Welt gekämpft und stehen am Ende noch.
Und haben die wichtigste Handelsstraße von Hormuz, die in den Nachrichten jeden Tag mindestens 50 Mal vorkommt,
gesperrt. Europa redet darüber, die Sanktionen zu lockern. Also das Regime denkt in seiner Ideologie, wir haben gewonnen.
Aber ist das nicht ein wirklicher Wahnsinn, da ziehen zwei Staaten wie Israel und Amerika los, bombardieren ein Land und sagen, es soll den Menschen helfen, es soll die Menschen befreien und es soll das Mullah-Regime vernichten. Ja, und dass der Effekt ist, dass jetzt die Sanktionen gegen den Iran gelockert werden.
Ja, und das zeigt mal wieder, es ging niemandem jemals um die Menschen im Iran.
Und die Menschenrechte.
Und die Menschenrechte. Und ich kann es, das mal vorweg, ich kann es niemandem im Land verübeln, dass es da Menschen gibt, und die gibt es. Und es sind nicht nur eine Handvoll, sondern es sind viele Menschen im Iran, die so verzweifelt sind, die einfach keinen Ausweg mehr sehen, die sagen, dann sollen die Bomben kommen, dann sollen die Amerikaner kommen, dann sollen die Israel. Ich kann das niemandem im Land verübeln. Ich verübel das aber Menschen, die bequem auf dem Sofa hier sitzen, sicher sind und sagen, ja, bitte bombardier die Menschen im Iran.
Die Exil-IranerInnen.
Genau. Auch die Exil-Community ist sehr divers. Also wir sind nicht alle
Nein, du bist so. Ja das beste Beispiel.
Aber ich kann es niemandem im Iran verübeln. Aber was wir eben sehen, ganz realistisch, wenn wir historisch rangehen, welches Land in der Region wurde durch amerikanischen Bomben befreit, demokratisiert und war dann noch stabil? So, das ist das eine. Historisch haben wir kein Beispiel. Ich sage aber, wenn das im Iran das erste Mal so ist, dass ausgerechnet Donald Trump mit seinen Bomben das Land befreit, demokratisiert und stabilisiert, dann bin ich doch die Erste, die sagt, thank you, Trump. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe einen Donald Trump, dem es nie um Regime Change ging. Im Gegenteil, der sagt ja, es habe jetzt einen vollständigen Regime Change gegeben.
Und selbst wenn, du hast ja selbst gesagt, Regime Change hat so gut wie nie funktioniert.
Eben. Und aber nochmal, sollte es diesmal funktionieren, dann bin ich die Erste, die sich auf alle Bühnen der Welt stellt und sagt, es tut mir leid, Fehleinschätzung. Aber das ist derzeit nicht. Für mich, natürlich habe ich auch Hoffnung, dass vielleicht dieses Regime gestürzt wird. Ich weiß aber auch gleichzeitig, dass meine Hoffnung auf keine politische und historische, analytische Grundlage basiert. Und es ist trotzdem menschlich zu hoffen. Was wir aber gerade sehen, ist, dass es unabhängig davon, wer sich als Gewinner sieht. Donald Trump sieht sich als Gewinner, das Regime sieht sich als Gewinner. Es gibt einen riesengroßen Verlierer in dieser Mette und das sind die Menschen im Iran. Die Menschen im Iran, die wurden nicht befreit. Sie sind zurückgeblieben mit diesem Regime. Und das ist die größte Angst gewesen, dass wenn dieser Krieg vorbei ist, das Regime noch da ist. Weil wir haben im Juni gesehen oder aber auch im Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren, wir wissen, dass das Regime den Schatten von Kriegen, von außenpolitischen Eskalationen nutzt, um den Repressionsapparat im Innern erst recht zum Laufen zu bringen. Wir haben mehr als 3600 Festnahmen seit Beginn des Krieges. Wir haben mindestens 20 politische Gefangene, die hingerichtet worden sind. Wir haben täglich Hinrichtungen. Also wir sehen, dass der Repressionsapparat zunimmt. Das Regime rächt sich an der eigenen Bevölkerung. Mit diesem Vorwurf beispielsweise, es sind Mossad-Agenten, das sind CIA-Agenten, mit diesem Vorwurf werden Menschen im Iran hingerichtet. Und das Regime braucht natürlich nicht Legitimation von außen um die Repression. Die unterdrücken die Menschen auch so oder so. Aber dass es quasi diesen Krieg gab, ist nochmal ein Zusatz für das Regime, noch mehr zu unterdrücken. Insofern, der größte Verlierer in diesem Krieg sind gerade die Menschen im Iran.
Aber du sprichst ja auch von Hoffnung und dass du sie nicht verlierst. Wie könnte denn dieses Regime tatsächlich geschwächt und weggefegt werden? Das geht doch dann wahrscheinlich tatsächlich nur von innen.
Ich glaube sowieso daran, dass Revolutionen, und das zeigt ja die Geschichte auch immer wieder, erst dann besonders nachhaltig sind, wenn sie von innen kommen. Das sind immer die langfristigsten Machtwechsel gewesen, wenn man sich auch die Geschichte anguckt, auch verschiedener Länder. Es geht aber nicht ohne Hilfe von außen. Und Hilfe von außen bedeutet nicht zwingend Bomben. Hilfe von außen bedeutet auch, dass man beispielsweise die Menschen bei der Umgehung der Internetsperre unterstützt. Das Internet ist unfassbar wichtig. Unfassbar wichtig. Das ist die größte Waffe, die die Menschen haben. Es geht aber auch darum,
die einzige Informationsquelle und die einzige Quelle, sich zu verständigen mit der Außenwelt.
Und auch der Welt zu zeigen, was im Iran passiert. Es ist kein Wunder, dass wir kaum noch in den Nachrichten über die Menschenrechtslage im Iran erfahren, wenn wir eben keine Bilder sehen. Das heißt, es ist unfassbar wichtig. Ich habe ja eben auch Tumac zitiert, Verbrechen sind nur im Totenwinkel unsichtbar. Hilfe würde aber auch bedeuten, du hast ganz am Anfang die Terrorlistung der Revolutionsgarde angesprochen, der Staat im Staat, diejenigen, die die eigentliche Macht auch haben. Jetzt sind sie in der EU auf die Terrorliste gesetzt worden. Jetzt muss das aber auch umgesetzt werden in den Mitgliedstaaten der EU. Und da möchte ich gerne wissen, was Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU vorhat mit der Revolutionsgarde. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so hat der Verfassungsschutz gesagt, dass sie von ca. 160 Menschen mit Bezug zur Revolutionsgarde in Deutschland wissen. Warum weiß der Verfassungsschutz nur davon? Warum tut Politik nichts dagegen? Also wir haben so viele Hebel auch, wie wir dieses Regime politisch, wirtschaftlich schwächen können. Stattdessen haben wir Verhandlungen mit dem Regime geführt, sprechen darüber, die Sanktionen zu lockern. Als ob das irgendwie das Regime schwächen wird. Im Gegenteil, also Sanktionen zu lockern, brauche ich gar nicht, also ist, glaube ich, jedem klar, dass es nur das Regime stärkt. Und aber auch Verhandlungen zu führen, Gespräche mit diesem Regime zu führen, legitimiert ja das Regime auch weiterhin künstlich an einem Punkt, wo die Bevölkerung im Iran sagt, dieses Regime hat jegliche Legitimation verloren.
Findest du es denn falsch, Friedensverhandlungen jetzt mit dem Regime zu führen?
Ich bin grundsätzlich gegen jegliche Gespräche mit Vertretern eines Regimes, das die eigene Bevölkerung und die gesamte Region terrorisiert.
Aber was soll man denn dann machen?
Aber wenn man Gespräche führt mit diesem Regime, das hat Nargis Mohammadi schon vor Jahren gesagt, wenn man schon sich gezwungen sieht, Verhandlungen mit diesem Regime zu führen, dann noch bitte unter menschenrechtlichen Bedingungen. Dann beispielsweise zu sagen, wir wollen über Frieden verhandeln, dann hört erstmal auf, Kurdistan zu bombardieren. Dann hört mit den Hinrichtungen auf. Freilassung der politischen Gefangenen. Auch das Regime hat Interesse an Gesprächen, weil es natürlich die eigene Position stärkt, weil es einem Legitimation gibt. Das heißt, wenn man schon meint, Gespräche mit diesem Regime führen zu müssen, dann wenigstens unter menschenrechtlichen Bedingungen und nicht einfach kommt und gebt uns eure Forderungen, wir geben euch unsere und wir gucken, wo wir uns finden. Nochmal, da müssen ja auch Vertreter der Menschen im Iran sitzen. Aber niemand vertritt die Menschen. Die Menschen haben doch auch Bedürfnisse. Die Menschen haben auch Forderungen. Und die müssen an dem Tisch sein.
Was würdest du denn den Menschen im Iran und vor allen Dingen auch den Frauen im Iran hier und heute gerne mitgeben?
Wenn sie mich hören könnten, dann würde ich sagen, dass wir euch sehen, dass wir euch nicht vergessen werden und dass die Lage zwar sehr beschissen ist, aber ich glaube ganz fest daran, dass am Ende immer irgendwie alles gut wird. Und dass wir als Diaspora und ja, als Menschenrechtsinteressierte alles dafür tun werden, dass auch Gerechtigkeit einkehrt und dieses Land endlich nach Jahrzehnten vor diesem Terrorregime befreit wird. Und dann nehmen wir unseren Podcast dort auf.
Das machen wir. Vielen Dank, Daniela. Sehr schön, dass du da warst.
Danke dir.
Ihr bekommt es ja ständig mit. In deutschen Medien wird 4-mal mehr über Männer als über Frauen berichtet. Bei mir läuft es anders.
Hi Bascha, liebe Grüße aus dem sonnigen Marseille. Wenn du mal in Südfrankreich bist, musst du dort unbedingt ins Viertel Noailles. Dort gibt es das älteste Haushaltswarenladengeschäft Frankreichs, das Maison Empereur, benannt nach der Familie, die es seit 1827 führt. Es fühlt sich immer so ein bisschen an wie eine Zeitreise in dem alten Gebäude mit Holzbalken und knarzenden Treppen, etwas rumzustöbern auf der Suche nach einem Schatz zwischen Pfeffermühlen, Töpfen, Kuchenformen, Putzmitteln, Seife und Deko auf ganzen 1000 Quadratmetern. Ich habe mit der Geschäftsführerin Laurence Renaud-Empereur gesprochen, die seit über 20 Jahren das Familienunternehmen leitet. Damit ist sie die erste Frau, die nach 6 Generationen Männern den Laden schmeißt. Dafür musste sie sich erstmal Respekt verschaffen, hat sie mir erzählt. Seitdem hat sie einiges verändert. Zum Beispiel einen Museumsbereich eingerichtet, um das Erbe der Familie zu bewahren, einen Online-Shop etabliert und ist in den sozialen Medien präsent. Für ihre Arbeit wurde sie 2024 in Chicago mit dem Global Innovation Award für Haushaltsgeschäfte ausgezeichnet. Ihr Geheimnis? Qualität, Auswahl und vor allem Kundennähe. Ihre Mutter kommt noch immer regelmäßig in den Laden und schaut nach dem Rechten. Auch wenn generationenlang Männer offiziell den Laden führten, sagt Laurence Empereur, dass Frauen schon immer ein großer Teil des Erfolges waren. Sie bleibt aber erstmal die einzige Frau an der Spitze, weil vermutlich ihr Sohn eines Tages das Geschäft übernehmen wird. Liebe Grüße von der Sonne, deine Elisa.
Hallo Elisa, danke für diese schöne Geschichte aus Marseille. Wenn Frauen auf diese Art für den Haushalt zuständig sind, ist es doch toll, oder? Elisa Kautsky gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hey Silke, du bist dran. Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, ich nun wieder. Mit einem dringenden Aufruf an alle jungen Menschen in demokratischen Ländern. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Geschlechtsverkehr. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Geschlechtsverkehr. Dass in Deutschland, wie aktuell berichtet, die Geburtenrate zurückgeht, verstehe ich als begrüßenswerten Beitrag gegen die Überbevölkerung. Außerdem gibt es keine Wohnung. Dass aber weltweit immer weniger Mädchen geboren werden und immer mehr Länder statt eines ausgeglichenen Verhältnisses der Geschlechter von männlichen Personen dominiert werden, ist mehr als bedenklich. Und es ist kein Zufall. Nein, in immer mehr Ländern kommt es zu geschlechtsselektiver Abtreibung, nämlich der weiblicher Föten. In Demokratien ist diese Selektion in der Regel verboten, aber gerade in Staaten, in denen Herrschaft Ergebnis von Erbfolge, religiösem Geklimper und männlichen Allmachtsfantasien ist, ist sie, man muss es so plump sagen, an der Tagesordnung. Mit dem Ergebnis, dass immer weniger Frauen zur Verfügung stehen, um den vielen Männern die ersehnten männlichen Nachkommen zu schenken, wie es im Grimms Märchendeutsch heißt. Das ist so dumm, sowas Dummes können sich wieder nur Männer ausdenken. Denn das führt wozu? Dass immer mehr frustrierte, sich zu kurz gekommen fühlende Typen über den Planeten wandeln, die ihre Traurigkeit und Verzweiflung gegen das wenden, was für sie unerreichbar scheint, Frauen. Was zu immer mehr Frauenhass, Vergewaltigung, körperlicher und physischer Gewalt und Unterdrückung gegenüber Frauen führt, worauf natürlich immer weniger Frauen Bock haben, sich überhaupt noch mit Männern einzulassen. Man muss nicht davon ausgehen, dass die Abtreibung weiblicher Föten einem Frauenhirn entsprungen ist. Nein, das werden sich Männer ausgedacht haben. Und es zeigt wieder einmal die Kurzsichtigkeit, die männliches Denken bestimmt. Oder vielleicht sogar die Unfähigkeit männlicher Hirne zu vorausschauendem Denken, zu Problemerkennung und perspektivischem Handeln. Dabei wird umgekehrt ein Schuh draus. Um vielen, vielen Frauen ein Kind in den Bauch zu pflanzen, so sie denn wollen, ist kaum mehr als ein Mann nötig. Zumindest einer, der gute Spermienqualität mitbringt. Den regelmäßig gemolken, den tollen Samen eingefangen und mit einem Handumdrehen könnten diverse Babys auf den Weg gebracht werden. Klar, nicht alle der Millionen Spermien, die so ein Mann mit seiner Ejakulation ausschüttet, sind zeugungsfähig, aber dank technischen Fortschritts lässt sich auch bei niederer Qualität eine Menge pimpen. Jetzt, wo weltweit immer mehr Frauen Bildung erhalten, zeigt sich, dass sie oft genug den Männern überlegen sind. Sie sind im Lernen schneller, konzentrierter und erreichen bessere und höhere Abschlüsse. Auch am Punkt der selektiven Abtreibung zeigt sich, dass Männer wieder mal zu kurz gedacht haben. Für jedes einzelne Kind, also für jeden einzelnen Sohn, den ein Mann sich erträumt, braucht er eine Frau. Man braucht aber nur einen Mann, um Tausende von Frauen zu schwängern. Irgendeiner hat doch im Fach Mathematik wieder nicht aufgepasst. Wir sollten das Thema nochmal neu denken.
Ach, du bist einfach großartig, liebe Silke. Danke dafür. Fehlt jetzt noch was? Na klar, die gute Nachricht. Die kommt diesmal aus Großbritannien. Die Regierung des Vereinigten Königreichs geht aktiv gegen den Gender Pay Gap vor, also gegen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Mit neuen Maßnahmen sollen Unternehmen transparenter über Gehälter berichten. Außerdem werden Frauen gezielt im Berufsleben unterstützt, zum Beispiel durch spezielle Programme rund um die Menopause, was wirklich neu und ungewöhnlich ist. Es bewegt sich also etwas in England. Und solche Initiativen können langfristig für mehr Fairness und echte Chancengleichheit sorgen. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch damit ihr mich bis zum nächsten Mal nicht vergesst, will ich euch noch etwas mitgeben. Nämlich eine kluge Beobachtung der amerikanischen Dichterin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou. Eine starke Frau steht für sich selbst ein. Eine stärkere Frau steht für andere ein. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion: Bascha Mika. Produktion: Simon Eichinger. Rubriken: Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts.
Ein Podcast von Funke.